Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Es ist tatsächlich so, wir kennen uns von Jugend auf, Jugendgruppen Herold und Thalheim, wenn hier in der Region Jugendtage waren oder wie auch immer, oder selbst Kindermitarbeiter, Schulungen und so weiter. Und was es alles gab, sogar schon vorher Bibeltreff mit dem Evangelium für Kinder, mit Helmut Koch, vielleicht auch noch bekannt. Ganz segensreiche Kindheit und Jugendzeit haben wir eigentlich erlebt und wir sind und dürfen dafür sehr dankbar sein. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, nach, ich denke, schon längerer Zeit wieder einmal. Das liegt einfach an unserem Dienstplan, wo ich nicht so den Einfluss darauf habe. Okay, ich habe euch liebe Grüße mitgebracht aus Herold und auch von meiner Frau. Ja, die Einleitung, dass wir starke Wurzeln bekommen, dass wir an Jesus gegründet sind, das ist unser Wunsch, dass wir auch in stürmischen Zeiten gehalten sind, das ist ganz wichtig. Und dazu dient Gottes Wort. Möge Gottes Wort euch heute Morgen ermutigen und stärken, und es ist tatsächlich ein Wort der Ermutigung. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Wochen in einem Gottesdienst und wir hörten eine sehr lebendige Predigt. Der Prediger war ein Afrikaner und er hat hier in Deutschland die Bibelschule besucht und ist Pastor geworden und lebt jetzt mit seiner Familie in Frankfurt und ist dort Pastor in einer Gemeinde. Und wie die meisten Afrikaner das an sich haben, haben sie eine sehr freudige und lebendige Ausstrahlung. Und so auch er. Er hat uns wirklich so richtig mitgerissen und mit hineingenommen. Und so ist mir diese Predigt noch in bester Erinnerung. Und ich merkte schon irgendwie, der Mann hat was zu sagen. Und ich habe mir ein paar Eckpunkte mitgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, mit dem Text muss ich nochmal beschäftigen und daraus möchte ich ein Stück seine Gedanken und meine Gedanken mit euch teilen. Es geht heute Morgen um den 1. Petrus 5, Verse 5 bis 12. Ich lese einmal nach Luther und dieser gute Pastor, der hat Folgendes gemacht. Wir werden es jetzt merken, ich füge das genauso mal ein. Der hat einfach in den Text in 5 Versen ein Warum eingefügt. Das ist kein Hinzutun zum Wort Gottes, sondern in diesem Fall, es macht es etwas lebhafter und plastisch. Also, lasst euch überraschen. 1. Petrus 5, ab Vers 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Warum? Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Warum? Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Warum? Denn ihr wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass es die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Nun, das sind gewaltige Abschlussworte, die der Petrus hier am Ende seines ersten Briefes setzt. Und dabei klingt die Überschrift, also Bibeltexte haben ja manchmal eine Übersetzung in eine Überschrift, und wenn ich die zum Beispiel nach Schlachter lese, da steht drüber Ermahnung zu Demut und Wachsamkeit gegenüber dem Widersacher. Dann meine ich, dann klingt die Überschrift vielleicht gar nicht so prickelnd heute Morgen oder gar motivierend. Manchmal haben wir einen unterschiedlichen Blick auf gewisse Dinge, die uns begegnen. Und auch, wie wir dann Worte hören, in welcher Situation wir gerade sind, so wirken die Worte Gottes auch unterschiedlich auf uns. Ich möchte ein Beispiel bringen, ob das jetzt nun so 100% passt, aber es soll uns etwas verdeutlichen, dass uns ja dieser unterschiedliche Blick auch täuschen kann, dass wir also Situationen völlig falsch einschätzen. Also ich bin ja nun schon etwas älter und noch in der ehemaligen DDR aufgewachsen und wie die meisten hier im Raum. Und für uns war und für mich war ein Polizist eine absolute Respektsperson. Also ein Polizist hatte sogenannte Staatsgewalt und Macht. Ja, wenn es ja einen Prozess gekommen wäre, dann hätte man dem Polizist geglaubt und nicht dem Bürger. Also das war schon, manche hat ja vielleicht auch so seine Erfahrung gemacht, also man hat sich da schon in den Worten zurückgehalten und hatte nicht unbedingt beschimpft, wie das heute so vielleicht mancher Polizist sich gefallen lassen muss. Und ja, man hatte schon irgendwo Angst, wenn man angehalten wurde, was hat man wieder falsch gemacht, was haben sie mit einem vor, was haben sie wieder gefunden bei einem, was haben sie über dich gewusst, ja, hing auch die Staatssicherheit noch mit drin. Und insofern ist für mich ein Polizist immer, also ich hatte immer irgendwo Angst davor, wenn ich da eine Begegnung hatte. Das war zum Gott sei Dank nicht so oft, aber es war halt so. Das ist vielleicht heute für Kinder und Jugendliche, die können das gar nicht nachvollziehen. Ein Polizist ist einer, ja, wie der Landschaftsgärtner und wie der Krankenpfleger und wie jeder, der seine Tätigkeit ausübt. Aber damals war das etwas anders. Und so war es, hatte ich eine Begebenheit in der Neuzeit. Ich fahre noch etwas Taxi nebenbei, also als Rentner. Das ist übrigens eine sehr schöne Arbeit, mache ich sehr gerne. Ein paar Stunden nur. Aber es ist die Möglichkeit, doch auch mit Leuten gut ins Gespräch zu kommen. Ich habe viele Patienten vor Ort dann, aber auch oftmals Jugendliche der Lebenshilfe. Na gut, sind die Gespräche nicht so, aber dann sage ich einfach, mir einfach freundlich sein und einfach die mit ihnen ihren Spaß machen und sie auf Arbeit bringen und zurück. Aber dann zwischendurch eben auch schöne Fahrten, wo sich Leute durchaus auch öffnen, wo ich mal auch mein Gottes Wort weitergeben kann, auch mal in einer Karte oder mal Mut machen kann. Ja, eigentlich eine sehr schöne Sache. Und ich war mit dem Taxi unterwegs, aber in dem Moment allein. Auf einmal kommt die Kelle raus, die Polizei nimmt mich raus. Ich dachte, oh, was hast du schon wieder gemacht oder was war jetzt falsch? Und dann fahre ich um die Ecke, da stehen auch noch Kinder dabei, stellt euch vor. Könnt ihr euch vorstellen, was da war für ein Tag? Gibt es einen ganz besonderen Tag im Herbst? Blitz für Kids, kennt ihr den Namen? Kennt ihr das? Nicht? Da wird für Schulen und Übergängen geblitzt oder die Geschwindigkeit kontrolliert. Da gibt's aber keine Bestrafung an dem Tag, aber das soll eine Erziehungsmaßnahme sein. Ne? Und das ist ganz schön peinlich, wenn Kinder dort stehen und man ja fühlt sich dann echt auch ein bisschen wie ein Verbrecher, weil ja, ich wurde rausgenommen, meine Papiere kontrolliert und so weiter. Und dann sagt der Polizist, die Kinder wollen Ihnen noch was sagen. Ich dachte, und dann sagt die Kinder, hatten sie einen kleinen Zettel und da war ein Smiley drauf und sie wollten sich bei mir bedanken, weil ich meine Geschwindigkeit eingehalten hätte. Ich war also, dort war 50, war keine 30, dort war 50, war ein normaler Übergang. Ja, ich war reichlich 40, aber egal. Und ich wollte euch nur sagen, man schätzt Situationen vollkommen ein. Ne? Ich dachte jetzt, wer weiß, was der mir will. Und da wollte mir gar nichts Böses, sondern da wollte mir sogar was Gutes tun. Also auch das kann man erleben heute. Und jetzt aber im Blick auf Gott, da können wir auch einen unterschiedlichen Blick haben. Ja? Der eine, der sieht in Gott wirklich den wunderbaren Schöpfer in der Natur. Der freut sich an jeder Blume, an jeder Wurzel, an allem und sieht Gott dahinter. Und der andere, der sieht Gott nur als ja, den, der auf mich aufpasst, dass ich ja nicht falsch mache. So wie der Polizist, wie ich das im Hinterkopf habe. Und meinen, Gott will mich nur irgendwo strafen oder ja. Nun, das kann auch ein Stück an unserer Erziehung und Prägung liegen, wie bei mir an meiner und unserer Kindheit. Und wenn man jetzt sehr strenge Eltern hatte oder gar einen jähzornigen Vater, dann fällt es halt auch schwer, in Gott einen liebenden Vater zu sehen. Und so ist eben das unterschiedliche Gottesbild, ja, hat auch Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Und auch wenn wir die Bibel lesen, kann es sein, dass dadurch die Bibelworte ganz unterschiedlich wirken auf uns. Der eine hört ermutigend, der andere ermahnend, also oder mit dem Zeigefinger so. Und egal wie unser Blick aber auf die Bibel ist, wir wollen festhalten, was die Bibel aussagt. Und dort lesen wir und finden wir, dass Gott wirklich gut ist. Seine Wesensart ist Liebe. Seine Wesensart ist Erbarmen. Es ist Gnade. Und seine große Gnade begleitet uns unser ganzes Leben. Es ist Gnade, dass es uns gibt, dass er uns geschaffen hat, dass wir leben dürfen, dass wir geboren wurden. Es ist Gnade, dass er mit uns an unserer Seite durch die Zeit geht, dass er uns Bewahrung geschenkt hat im Alltag und schenkt, dass er mit uns geht. Und auch am Ende unseres Lebens ist es Gnade, wenn er uns in Herrlichkeit als seine geliebten Kinder empfängt. Gott ist die Liebe, das wollen wir bei allem wirklich festhalten. Und wenn er uns Worte der Ermahnung schreibt, dann aus Liebe heraus, weil er will, dass unser Leben gelingt oder dass wir eben stark in ihm verwurzelt sind. Und denken wir doch an den Petrus, der die Worte schreibt. Er hat seinen Herrn dreimal furchtbar verleugnet. Aber er hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Und er wurde rehabilitiert und ermutigt jetzt die Gemeinde und jeden persönlich. Nun, warum muss er denn die Gemeinden, die Geschwister hier ermutigen? Die Geschwister leiden unter der Verfolgung der Römer, der Juden und der eigenen Familie. Ich komme dann später nochmal auf diese Verfolgung, der Text nimmt ja nochmal Bezug auf Verfolgung. Aber diese drei Dinge, es war einmal die Staatsgewalt, die den Christen zugesetzt hat, es waren die Juden, weil da waren plötzlich Menschen da und die Juden haben ja gedacht, sie haben Jesus beseitigt und nun ist das Ding geklärt, nun ist Ruhe. Nun sind da immer noch so ein paar fromme Spinner da, die das von dem Jesus weiter erzählen und man hat sie bekämpft. Und natürlich dann auch in der eigenen Familie, wenn da jemand ausgebrochen ist und diesem Jesus nachgefolgt hat und diesen Jesus bezeugt hat, da gab es Widerstand. Und deshalb schreibt der Petrus hier 5 Anweisungen und gibt dafür eine Begründung. Und diese sollen die Geschwister stärken und aufbauen. Und so haben wir die erste im Vers 5, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Warum? Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ihr Jungen und Jüngere ordnet euch den Ältesten unter. Junge Leute stehen für Energie, für Dynamik, für neue Ideen. Das ist super. Ältere sind nicht mehr so flexibel, aber sie haben manche Lebenserfahrung und manche Lebensweisheit gewonnen. Und Petrus meint hier, arbeitet doch nicht gegeneinander, sondern miteinander. Nutzt doch das gemeinsame positive Potenzial, was ihr habt. Ihr seid so reich, nutzt es doch. Streitet nicht, setzt nicht euren Kopf durch, ordnet euch unter, manipuliert euch auch nicht. Nun, das ist aber nicht nur eine Sache von Jung und Alt, denn hier steht, ordnet euch den Ältesten unter. Es gibt also durchaus Brüder, die zu einer ganz bestimmten Aufgabe berufen sind, nämlich zur Leitung der Gemeinde. Und die machen sich Gedanken um das Vorwärtskommen. Sie beten um Weisung, sie nehmen Entbehrung auf sich, sie führen seelsorgerliche Gespräche, sie tragen Verantwortung vor Gott und auch letztlich vor den Geschwistern in der Gemeinde. Und deshalb achtet sie, habt Respekt und verunsichert sie nicht durch euer Verhalten. Seht die unterschiedlichen Gaben als eine Chance für das Miteinander. Nun, warum? Ganz einfach, Gott widersteht dem Hochmütigen. Man könnte auch sagen, dem Aufmüpfigen, dem Nörgler, dem Rechthaber. Nun sind wir uns bewusst, was es heißt, wenn Gott uns widersteht. Dann haben wir nicht mehr Gott an unserer Seite, sondern dann haben wir ihn als Gegenüber. Dann steht Gott plötzlich auf der anderen Seite. Sind wir uns bewusst, wollen wir das? Wissen wir, was das für eine Macht ist, die uns dann gegenübersteht? Ich glaube, das will keiner. Wenn wir daran denken, wie Mose oder andere, die eine Gottesbegegnung haben, wie tot zur Erde gefallen sind, weil sie die Heiligkeit Gottes gar nicht ertragen haben, dann wird uns etwas deutlich, was es bedeutet, wenn er uns gegenübersteht und nicht mit uns ist. Und Petrus rät, das Gegenteil vom Hochmut ist Demut. Demütige dich. Finde Gnade und Erhörung bei Gott. Und das wollen wir doch. Wir wollen uns doch akzeptieren und ehren und achten und einfügen einfach in die Gemeinde. Das ist wichtig. Demut heißt nicht, dass ich den Dummen mache und immer die Klappe halte und nie irgendwo zum Zug komme. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sondern Demut ist einfach akzeptieren, einfügen. Den Willen dazu haben, Gemeinschaft zu leben. Vers 6, das zweite. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Warum? Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Petrus geht einen Schritt weiter. Unterordnung nicht nur in der Gemeinde, sondern jetzt auch gegenüber Gott. Fragen wir uns noch, wie sieht mich Gott? Bin ich ihm jetzt fern oder bin ich ihm nah? Fragen wir uns selbst. Vielleicht fällt es dir im Moment schwer, Gott zu vertrauen, weil du schon so lange um eine Lösung betest. Und es tut sich nichts. Du hast es vielleicht Gott immer wieder vor die Füße gelegt, ihm immer wieder geklagt. Und es tut sich nichts. Und hier heißt Demütigen eben auch ein Stück Gott akzeptieren und seinen Plan akzeptieren. Und das fällt uns Menschen und auch mir sehr schwer. Aber es heißt auch irgendwo oder drückt auch aus, dass ich mir bewusst bin, Gott hat trotzdem alles unter Kontrolle. Und warum sollen wir uns demütigen? Weil er uns zur rechten Zeit erhöhen wird. Das heißt, er wird eingreifen. Er hört Gebet. Er wird eingreifen, spätestens rechtzeitig. Wie deine Situation auch ist, bete doch Gott, du hast die Macht, dir ist kein Ding unmöglich. Dir ist auch meine Sache bekannt. Hier hast du sie, bitte kümmere dich drum, ich möchte geduldig warten auf deine Zeit. Und das ist in manchen Situationen sehr, sehr schwer. Aber Petrus gibt uns das als eine Anweisung, als eine gut gemeinte Anweisung. Weil eben der Hochmütige, das Gegenteil, steht Gott entgegen. Aber der Demütige, der sich unter Gottes Weg auch einfügt, den will er segnen. Wollen wir daran denken, auch wenn hier steht, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Die Hand, die ist ja am Arm und im Wort Gottes ist uns auch manchmal genannt, wie sein starker Arm geführt hat. Ja, Hand und Arm, das kann man jetzt doch als eine Einheit auch mal sehen. Ja, sein starker Arm hat das Volk Israel herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten. Er hat das Rote Meer geteilt, sodass sie trockenen Fußes durchgehen könnten. Und viele Dinge sind uns im Wort Gottes aufgeschrieben, wo Gottes starker Arm tätig war, wo er Gefangene befreit hat, auch wenn wir an die Apostel denken, die er auf Missionsreise aus den Gefängnissen befreit hat, auf wunderbare Weise. Oder wenn wir daran denken, bei der Auferstehung Jesu, die Engel sind wie tot umgefallen und Gott hat mit starker Hand Jesus herausgeführt. Und dieser starke Arm hat auch für dein Problem eine Lösung. Das ist wunderbar. Glaubst du das? Das Dritte. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn. Warum? Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Was können wir nun in unserer bescheidenen Situation, in der wir uns befinden, tun? Petrus sagt, wirf deine Sorge auf Jesus. Werfen ist nicht vorsichtig erwähnen. Ja, ich denke da an einen Speerwerfer, der seinen Speerwerfer mit voller Wucht, ja, wenn es geht, bis 80 Meter weit schleudert und damit den Speer weit von sich stößt. Und wir meinen manchmal, dass wir, ob Gott sich denn überhaupt auch um meine kleinen oder großen Sorgen kümmern will, und trauen sie ihm vielleicht gar nicht zu erwähnen. Nein, wir sollen unsere Sorge auf ihn werfen. Nehmen wir das Bild vom Speerwerfer mit. Und die massive Sorge der Geschwister damals war nicht irgendwelche Existenznöte oder Gründe, sondern es war ganz konkret die Verfolgung. Verfolgung der Gemeinde Jesu. Feindschaft aus der eigenen Familie und Feindschaft von der jüdischen Elite. Ich hatte es schon erwähnt. Aber Sorgen sind sehr vielschichtig. Und hier steht ja nicht eine spezielle Sorge, sondern werft alle eure Sorgen auf ihn, steht hier. Das heißt, Sorge um Krankheit, Sorge um den Arbeitsplatz, Sorge um die Kinder und Enkelkinder, dass sie Jesus finden oder dass sie auf dem Weg bleiben. Sorge um die Gemeinde, Sorge um gesundes Wachstum, Sorge, wenn vielleicht unterschiedliche Standpunkte innerhalb der Gemeinde sind und die Einheit in Gefahr ist. Sorge auch um die Ältesten, die uns hier explizit genannt werden. Sorge, wegen dem Widerstand, der gegen uns Gläubige zunimmt, auch in unserem Land. Sorge um die Gottlosigkeit um uns. Ich merke das auch ganz sehr, wenn mit manchen Menschen kann man gar nicht mit ihrem Glauben sprechen, weil das ist, die Wand würde mehr verstehen, wie die Menschen. So eine Religiosität ist zum Teil, was auch eine Frucht des Kommunismus gewesen ist, oder Sozialismus. Ja, also die Ideologie hat schon ihren Schaden gemacht. Manchen ist es so weit fern, dass man gar nicht mit sie ins Gespräch kommen kann. Ja, und da kann man sich Sorgen machen. Wie sollen sie denn dann Gott finden? Sorge um die Regierung und ihre fatalen Entscheidungen. Egal was, trenn dich von deinen Sorgen, denn Jesus will sich darum kümmern. Das vierte, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Jetzt kommt Petrus zu einer Warnung. Achtung, passt auf, haltet eure Sinne wach. Betrachtet alles mal ganz nüchtern und lasst euch von dem Schlitzohr, dem Teufel, nicht verführen. Denkt daran, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und es muss so kommen, dass die Ereignisse sich überschlagen. Die schlechten Nachrichten nehmen überhand. Die Ratlosigkeit in Politik und Wirtschaft spüren wir. Schreckt auf, aber ängstigt euch nicht. Bedenkt, Jesus ist das Alpha und das Omega. Er hat die totale Kontrolle und er hat alles im Griff und er hat auch uns in der Hand. Aber die Verführung kommt schleichend und hinterlistig wie ein Löwe. Nun steht ja auch noch von dem brüllenden Löwe, aber ein Löwe, wenn er sich anschleicht, brüllt er nicht. Er brüllt erst, wenn er sich dann mit Macht auf das Opfer stürzt. Aber ansonsten schleicht er sich an. Nun haben wir ein paar Kinder da. Was denkt ihr, an wem, an welches Tier schleicht sich, oder an welche Tiere schleicht sich der Löwe an? An welche Tiere denkt, an Menschen kann er sich auch anschleichen, das stimmt, ja. Ja, es geht mir nicht um die Tierart, sondern was ist mit den Tieren, an die er sich anschleicht? Was denkt ihr? Tut er sich an einen starken Elefanten anschleichen? Naja, da hat er Angst, dass er Baum mit dem Fuß kriegt und betäubt ist. Ja? Das wird nichts. Na, was denkt ihr denn? Genau. Die nicht mehr so richtig mit der Herde mitkennen. Ne? Meistens sucht er sich ja irgendwelche kleinere Tiere, die er gut fressen kann. Und das sind meistens so Herdentiere. Ja, Schafe oder, ja, gibt ja viele in der Wildnis dann auch. Und die Tiere, die natürlich krank sind, die nicht mehr mit der Herde mitkommen, die laufen dann so ein bisschen am Rand. Manche sind auch störrig und wollen eigene Wege gehen, die laufen auch am Rand. Und diese stehen in der Gefahr, verführt zu werden. Kommen wir mit unserer Schwachheit zu Jesus und suchen wir auch die Gemeinschaft der Gläubigen. Deswegen treffen wir uns ja auch Sonntag unter seinem Wort, um gestärkt zu werden, um auch wache Sinne zu behalten, um auch zu sehen, wo werden wir vom Teufel angegriffen und verführt. Dass wir wachsam bleiben und sensibel bleiben. Ein lieber Bruder von mir, der viel mit Anfechtung zu tun hat, der sagt, der Teufel ist so ein Schlitzohr, der spielt auf dem Klavier jede Taste. Der lässt keine Taste aus, um uns irgendwie zuzusetzen. Und so ist es. Und jeder hat an einer anderen Stelle seinen Schwachpunkt. Und der Teufel weiß genau, wo er ansetzt. Aber am einfachsten hat er, wenn wir uns abseits stellen, wenn wir sein Wort nicht mehr lesen, wenn wir nicht mehr in der Beziehung zu Jesus sind oder auch uns von der Gemeinde, von der Gemeinschaft entfernen. Ja, der brüllende Löwe, der Teufel versucht, wen er verführt. Das ist bis heute so. Der fünfte Punkt, dem widersteht fest im Glauben. Warum? Das ist eigentlich kein richtiges Warum, aber ein verstecktes. Denn ihr wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in die Welt kommen. Wir fragen uns vielleicht oberflächlich gelesen, was soll das mir für ein Trost sein, wenn an der anderen Ende der Welt auch, oder wenn auf der ganzen Welt die Gläubigen verführt werden, verfolgt werden. Das ist mir doch kein Trost, oder? Der Teufel, der Widersacher, so hatten wir im vorhergehenden Punkt gesehen, er ist also ein Schlitzohr. Und es geht darum, Verführung zu erkennen. Und wir müssen mit allem, was wir haben, dem Teufel auch widerstehen. Und Petrus sagt, fest im Glauben. Fest im Glauben können wir dem Teufel widerstehen. Nun, was meint Petrus fest im Glauben? Wir hatten im Vers vorher gesehen, Christen, die also sich so, Moment. Ich wollte sagen nochmal, es ist, wer sich eben außerhalb der Gruppe stellt, der wird schneller versucht. Aber wer eben im Glauben bleibt und in der Gemeinschaft, der ist gestärkt. Und deshalb ist aber auch trotzdem die persönliche Verbindung zu Jesus wichtig, das Gebet, das Wort Gottes. Und Jesus sagt ja auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen auch das dem Herrn hinlegen, auch meine Schwächen und auch dort, wo wir auch die Verführung erkennen, wo wir vielleicht auch gefordert sind, Farbe zu bekennen und wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Also ich erinnere mich da auch an die DDR-Zeit, an zum Beispiel an meine Musterung. Und wenn man dann gesagt hat, man will Bausoldat machen und nicht den Dienst mit Waffe und man sah sich dieser Macht gegenüber, dann da sagte der zu mir, das gibt's nicht, Bausoldat. Na, ich sage, klar gibt's, das hat doch unser Genosse Walter Ulbricht, hat es doch angeordnet. Woher nehmen Sie sich das Recht, dass das ausgerechnet für Sie zählt? Ja, und dann stand man da und dann musste man etwas weitergehen, dann musste ich dann Farbe bekennen, aber sage, ich glaube aber an Gott und an sein Wort und ich möchte keine Waffe in die Hand nehmen. Also es kann Momente geben, wo wir auch unseren Glauben bekennen müssen, frontal. Und da ist es uns eine Hilfe, wenn wir sehen, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat in der Matthäus 4 nachzulesen, in der Versuchung mit dem Wort Gottes widerstanden. Und deshalb ist es gut, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir es lesen, und noch besser ist, wenn wir auch Bibelverse im Kopf haben. Weil es unglaublich ist, wenn man manchmal so einen Bibelvers dann rauslässt, dann ist Klarheit geschaffen, dann ist Ruhe. Und ja, wer da vielleicht ein Beispiel braucht, wie das in der heutigen Zeit geht, den möchte ich mal Mut machen, mal bei YouTube reinzuschauen. Und zwar findet man dort die Stellungnahme des Gemeindevorstandes der Martini-Kirche in Bremen zu dem beabsichtigten Disziplinarverfahren gegen den Pastor Olaf Latzel. Ist ja vielleicht manchen bekannt, der Pastor, der doch auch sehr für Familie und für Ehe und für die göttliche Ordnung steht. Und da hat er sich ja bei einem Eheseminar klar zu Mann und Frau bekannt und gegen und nicht für Homosexualität. Und dafür wurde er ja aus der eigenen Kirche und auch von natürlich von dem linksgrünen Ruck angegriffen und vor Gericht gezerrt. Staatlich gesehen ist er freigesprochen und kirchlich gesehen hat es ein Disziplinarverfahren gegeben gegen ihn mit einer Lohnkürzung für 5 Jahre. Aber das nur mal am Rand. Aber wenn man sich mal da schaut, also man muss mal angucken, Gerichtsverfahren Olaf Latzel oder Gemeindevorstand, Martini-Kirche. Wie Sie dort Stellung nehmen, das ist eine Schau, wie Sie sich auf Gottes Wort berufen und Ihrer eigenen Bremer Kirche mit dem Wort Gottes begegnen. Es kann dann trotzdem sein, dass wir den Kürzeren ziehen, dass wir Einschränkungen haben. Er muss auch mit Einschränkungen leben. Aber er hat Farbe bekannt, er hat sich zu Jesus bekannt, er hat auch die Gefahr erkannt und er hat dem Teufel widerstanden mit Glauben. Also, und dann kommt es jetzt, dass er uns die verfolgten Geschwister vorhält. Der Teufel kann uns auch Verfolgung vorhalten und kann sagen, guck mal, das bringt dir dein Glaube ein. Ist es das wert? Und auch wenn man verfolgt wird und von der Familie verstoßen wird, ist es eine starke Herausforderung, dem zu widerstehen und beim Herrn, dem Herrn treu zu sein. Wir wissen alle nicht, in welche Schwierigkeiten wir mal noch kommen und ob wir treu sind. Wir kennen Petrus. Er könnte auch untreu werden und das kann auch uns passieren. Und deshalb brauchen wir auch das Gebet und sagen, Herr, du weißt, ich bin schwach, ich schaffe das nicht, ich brauche dich. Auch in den Schwierigkeiten, die jetzt hier da sind. Es ist normal, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dass es dann Widerstand gibt. Ich habe so gedacht, als jetzt der Christopher Street Day in Berlin gewesen ist, hat es wohl eine ganz kleine Gegendemonstration von 20 Leuten gegeben. Stell dich mal dorthin und sag, das, was ihr tut, ist Sünde. Kehrt um, tut Buße. Dann kannst du Widerstand erleben und Verfolgung. Und auch so, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann trifft auch in unserem Umfeld Licht und Finsternis oft aufeinander. Und Licht und Finsternis passt oft nicht, weil es oft die Werke des Bösen offenbar macht. Und deshalb sind wir gerufen, auch füreinander zu beten. Innerhalb der Gemeinde, wenn wir wissen, der eine ist in Schwierigkeiten, in Anfechtung, ganz besonderer Ort, vielleicht auch, weil er es in seiner Familie schwer hat, weil er sich zu Jesus bekennt. Ich kenne eine, oder habe mal eine Christin kennengelernt aus dem Iran. Der Vater war ein hohes Tier in der Armee in Iran. Und sie wird durch wunderbare Weise Christ. Sie wird durch eine Art Traum zu einem Schmuckhändler geschickt. Und sie geht dorthin und das ist ein Christ, ein Aramäer. Und der bekennt Jesus. Und der fällt die Botschaft ins Herz und die nimmt Jesus an. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber was dann passiert ist, was sie dann von Amok oder von wie nennt man das? Amok glaube ich nicht, aber was sie dort auszuhalten hatte und sie musste fliehen. Sie lebt jetzt in Berlin und ist dort unter kurdischen Frauen tätig und verkündigt das Evangelium. Ja, sie hat die ganze Familie verloren. Wegen ihres Glaubens.